Die Geschichte, die ihr heute hört, heißt die Überraschungspaketgesellschaft. Die Überraschungspaketgesellschaft. Aber ich warte noch, bis alles soweit vorbereitet ist. Geht von alleine. Prima. Ihr wisst vielleicht noch nicht, was Ferien sind. Ferien, die hat man dann, wenn man Schule hat. Und immer wenn keine Schule ist, dann hat man Ferien. Ihr kennt es. Kennst du die Geschichte? Überraschungspaketgesellschaft? Nicht? Es sind zwei Kinder, die haben gerade Ferien gehabt, haben sich erst richtig drüber gefreut, dass sie früh ausschlafen können, dass sie irgendwas machen können, wozu sie Lust hatten. Aber irgendwann, nach ein paar Tagen, war ihnen schon wieder langweilig. Und dann haben sie überlegt, was machen wir denn? Und dann hat eine Idee gehabt, wir könnten eigentlich Piraten spielen. Und dann sagt der andere, ist aber nicht so gut, Piraten spielen. Da macht man ja Dinge, die nicht richtig sind. Dann sagt der andere, hast du eigentlich recht. Was können wir denn sonst machen? Ich habe eine Idee, sagt der eine. Wir gründen eine Überraschungspaketgesellschaft. Aha, was meinst du damit? Ja, es gibt so viele Menschen, die traurig sind und irgendwelche Hilfe brauchen und denen kann man noch helfen. Was kann man denn da machen? Wir schon sehen. Und jetzt wussten sie, dass in der Nachbarschaft eine kranke Frau lebt und da kümmern sich wenige Menschen um diese kranke Frau. Und dann haben sie so ein kleines Schächtelchen genommen und haben drei Eier reingegeben. Und die Haustür bei dieser alten Frau, die stand meistens offen. Und da haben sie sich mit dieser kleinen Schachtel in das Haus geschlichen von dieser alten Frau. Und sie haben gesehen, der sitzt da so im Nebenzimmer und ist mit irgendwas beschäftigt. Und da haben sie diese Schachtel mit den drei Eiern auf den Tisch gestellt und sind heimlich wieder rausgegangen. Später, als die Frau das gesehen hat, wo kommt denn das Geschenk mit den drei Eiern her? Wer hat denn die gebracht? Ja. Und dann haben sich die beiden noch was einfallen lassen. Die wussten von einem Jungen, der gerade hat eine Verletzung gehabt, kam nicht in die Schule. Ja. Und dem haben sie auch wieder irgendwie geholfen. Dem haben sie die Hausaufgaben gebracht, aber heimlich. Heimlich. Irgendwie haben sie dem geholfen, haben ein Schächelchen gebracht, da haben sie irgendwas reingetan, wo sie genau wussten, er freut sich, so ein Kästchen mit Malfarben. Ja? Aber immer heimlich. Ja. Am nächsten Mal, da waren ein paar Tage vorbei, dann fällt ihnen ein, wir müssten wieder mal zu der alten Frau gehen. Dann sind sie wieder mit dem Schächeln zu der alten Frau, sind reingeschlichen und haben gar nicht gemerkt, dass im Nebenzimmer nicht nur die Frau sitzt, sondern auch der Doktor. Und haben nicht gemerkt, dass der Doktor bemerkt hat, dass diese beiden Kinder ins Zimmer schleichen und da wieder was hinstellen. Der Doktor dachte sich, von daher. Und er wusste schon von der alten Frau ganz genau Bescheid. Ja. Und dann haben die beiden auf einmal einen Brief gekriegt an die Überraschungspaketgesellschaft. Ja. Und dann ist das Mädchen von den beiden Kindern erschrocken. Hat uns jemand bemerkt? Der weiß, dass es uns gibt. Und dann war das ein Brief von diesem Doktor. Ja, der hat sie eingeladen, kommt bitte mal und die in die Zeit. Da feiern wir was Schönes. Ja. Und dann haben die von diesem Doktor, sind gekommen und haben ein Paket gekriegt. Und das, was die Kinder vorher ausgegeben hatten, um anderen Frauen zu machen, das haben sie vielfach wieder zurückgekriegt. Ja. Das hat uns Jesus mal gesagt, wer gibt, dem wird gegeben. Und das soll uns diese kleine Geschichte auch lehren. Macht uns Mut, auch gerne zu geben und Gutes zu tun. Das war eure Geschichte.
von ihrer Arbeit mit den Muslims und davon sprach, dass eine wichtige Lehre bei den Muslims ist, Gutes zu tun und dass diese Werke am Ende ganz entscheidend sind, dann ist mir bewusst geworden, dass das etwas ist, was ja für uns Christen auch wichtig ist. Das lehnen wir ja auch nicht ab. Und entsprechend ist dann der Anfangstext unserer Predigt ein Wort von Jesus, das wir im Johannesevangelium finden, Kapitel 5, und zwar die Verse 28 und 29. Jesus selbst sagt hier, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens und die da Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jesus spricht hier vom Guten und vom Bösen, was am Ende letztendlich über unser Ziel entscheidet. Ich möchte heute über die Wichtigkeit reden, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Es gibt in der Konkordanz ungefähr 80 Bibelstellen, die davor warnen, Böses zu tun. Und sicherlich ist keiner unter uns, der diesen Bibelstellen nicht zustimmen würde. Wir wollen mit dem Bösen nichts zu tun haben. Und allein das Wort Böse, es erzeugt unangenehme Empfindungen. Wir lehnen es ab und wir verurteilen es auch. Ich frage heute, ob so schnell wir verurteilen oder richten, ob wir so schnell auch erkennen, was wirklich gut und böse ist. Wenn, wie gesagt, Böses tun und Gutes tun am Ende entscheidet über Leben und Gericht, so sollen wir in der Lage sein, zwischen Böse und Gut zu unterscheiden. Was ist gut und was ist böse? Im ersten Moment mag man vielleicht sagen, das weiß doch jedes Kind. Das mag auch stimmen. Aber denken wir allein an Eva im Paradiesgarten. In dem Moment, als sie versucht wurde, da wusste sie, zumindest nach dem, wie sie handelt, nicht mehr, was gut und böse ist. Ich gehe davon aus, wenn es um Töten, um Stehlen, um Ehebrechen und diese Dinge geht, dann würden wir das alle als böse bezeichnen. Obwohl, ich denke, selbst darin sind wir uns nicht immer einig. Auch da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Zur Zeit Jesajas war diese Frage offensichtlich auch nicht mehr so leicht zu beantworten. Bewusst oder unbewusst wurden Böse und Gut vertauscht, sodass Jesaja ungefähr 700 vor Christus sagen musste, weh denen, die Böses Gut und das Gute Bös nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Als David letzte Woche, als ich diese Predigt schrieb, ins Wohnzimmer kam, da wollte er wissen, was ich da mache. Und nachdem ich ihm was gesagt habe, habe ich ihn auch gefragt, David, was meinst du? Kannst du immer Böses vom Guten unterscheiden? Seine spontane Antwort, nein, auf keinen Fall. Ja. Später habe ich ihn gefragt, was meinst du damit? Hast du ein Beispiel dafür? Kann man immer, was man Böses vom Gut nicht mehr unterscheiden kann? Kurz überlegen, er meinte, naja, zum Beispiel in der Politik. Ich hatte ihn auch den Jesaja-Text zitiert, weh denen, die Böses Gut und Gutes Bös nennen. Er meinte, naja, da werden Waffen in kriegführende Länder exportiert. Und begründet es damit, es ist ja gut, weil es Arbeitsplätze schafft. Auf der anderen Seite weiß man ganz genau, dass mit Waffen ja Menschen getötet werden. Und das ist ja nicht gut. Oder junge Menschen, die auf dem aktuellen Meinungsstand sind, die glauben an ihre Mutter, für die ein Kind einfach zu viel wäre, ist es gut, wenn sie ihr Kind abtreibt. Dagegen, wenn man jetzt Abtreibung verbieten würde, das wäre nicht gut. Junge Menschen, die so denken. Ja. Anderes Beispiel. Ist es richtig, wenn man ein Kind dazu drängt, in den Gottesdienst zu gehen? Oder soll man dem Kind immer freie Wahl lassen? Viele Meinungsverschiedenheiten, wo man überlegt, was ist gut und was ist nicht gut. Es gibt schon seit langer Zeit, da hat Gott Jona gesagt, er soll nach Ninive gehen und soll der Stadt predigen, dass sie untergehen wird. Und dann wissen wir, dass Gott dieses Gerichtsurteil zurückgenommen hat. Und darüber hat sich Jona ziemlich verärgert gezeigt. Er war unmutig, er war unzufrieden. Und dann hat Gott Jona gefragt, sollen mir die 120.000 Menschen nicht leid tun, die nicht wissen, was links und rechts ist? Das Verständnis im Hinblick auf die rechte Orientierung über Gut und Böse war damals auch schon verloren gegangen. Und jetzt sagen wir, gut, wir haben heute Gottes Wort und wissen, was Gut und Böse ist. Aber ich bin überzeugt, auch mit der Bibel ist es nicht immer so einfach. Als Jakob nach 20 Jahren zurück in das Land seiner Väter zog, da sollte er seinem Bruder Esau begegnen, wie wir wissen. Und wie ging jetzt Jakob in dieser schwierigen Situation vor? Und wie ist das, was er getan hat, zu beurteilen? Lass uns das mal lesen, wenn ihr möchtet. 1. Mose, Kapitel 32, die Verse 4 bis 6. 1. Mose, Kapitel 32, die Verse 4 bis 6. Und wie gesagt, mal darauf achten, was er eigentlich macht. Jakob schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom, und befahl ihnen und sprach: So sprecht zu Esau, meinem Herrn. Dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen und habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägden habe gesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Vor 2 Wochen, da hat ein Anhänger der germanischen Götter seine Kritik am christlichen Glauben an der Haustür von sich gegeben. Ich war ein bisschen überrascht, als er plötzlich genau dieses Beispiel anführt. Und da hat er gesagt, dass Jakob sich hier listig und falsch verhalten hat, weil er sich als Knecht seines Bruders ausgegeben hat, obwohl es ja gar nicht ist. Und so einschmeichelnd hat er um Gnade gebeten. Er hat das Vorgehen Jakobs sehr abwertend beurteilt. Ich dagegen war ziemlich entsetzt über sein selbstsicheres Auftreten gegen diesen Jakob. Aber ich gebe zu, man könnte sich von dieser Meinung tatsächlich auch beeinflussen lassen. Das meine ich vielleicht sogar auch welche von uns, dass sich Jakob hier zumindest fragwürdig verhalten hat. Wäre vielleicht Konfrontation ehrlicher gewesen? Wäre es immer noch besser, wenn dabei auch Unschuldige leiden? Jesus hat eine interessante Frage gestellt. Welcher König wird sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Und wenn nicht, so schickt er seine Gesandtschaft hin, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. Und so auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus, ist es unwichtig, wie dieses Bitten um Frieden aussieht. Es ist generell vernünftig, es zu tun. Aber es macht Jesus hier einen bemerkenswerten Zusatz vom Lossagen von allem, was man hat. Man kann fragen, was hat das damit zu tun? Ja. Wie viele kleine und große Kriege andererseits sind schon entstanden, weil man sich von seinem Stolz nicht lossagt und sich vom anderen nichts streitig machen lassen will. Bei Jakob ist zumindest von Stolz nichts zu sehen. Hat er sich daher nicht doch im Sinne Jesu verhalten? Später erfährt Jakob, wie sein Bruder Esau mit 400 Mann ihm entgegenkommt. Er fürchtet sich sehr und es wird ihm sehr bange, heißt es. Was macht Jakob jetzt? Er bittet Gott um Errettung aus der Hand seines Bruders. Und dann bereitet er ein Geschenk für seinen Bruder Esau vor. Wir kennen das. Das Geschenk sah so aus: 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel, ungefähr 580 Tiere. Diese Tiere verteilt er nun auf seine Herden und legt den Knechten, für diese Herden zuständig waren, versöhnende Worte für seinen Bruder Esau in den Mund. Denn er dachte, ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. So ging das Geschenk vor ihm her, aber er blieb diese Nacht im Lager. Kurz verweilen bei diesem Satz, vielleicht wird er mich annehmen. Er gab das Geschenk nicht in der Erwartung, dass Jakob sich darauf einlassen muss. Und wehe, wenn nicht. Vielleicht. Obwohl ihm das ziemlich teuer kam, diese 580 Tiere. Für mich ist das eine bewegende Unterweisung des Heiligen Geistes, wie wir Frieden stiften können und eine Antwort auf die Frage, was gut ist und was Gott gefällt. Aber ich weiß, sieht nicht jeder so. Dieser Herr von vorhin unterstellte dem Jakob hier auch wieder unlauteres Vorgehen. Es sei nichts weiter als ein Trick, um seinen Bruder um den Finger zu wickeln. Im September hielt Klaus Popper, ihr kennt ihn, von der Stimme der Hoffnung, einen Vortrag über Jakob. Als wir zu dieser Stelle kamen mit diesen vielen Geschenken, da haben einige Geschwister richtig beobachtet, dass Jakob dieses Geschenk ja erst dann gemacht hat, als er Angst bekam. Also wirklich gern hat er es ja doch nicht gemacht. Da ist wieder interessant, wie schnell einem solche Schlussfolgerungen kommen. Diese Schlussfolgerung, er hätte es ja nicht gern gemacht. Es ist manchmal erstaunlich, wie man genau die biblischen Texte liest und dabei Dinge entdeckt, die gar nicht dastehen. Es steht nämlich nicht da, dass er das Geschenk nicht gerne gemacht hat. Das denkt man sich wieder dazu. Man sieht bei Jesus Tausende von Menschen stehen. Andere sagen, er wiege das Volk auf. Man sieht, wie Jesus böse Geister austreibt und gleich sind welche dahinter, er treibt die bösen Geister durch Beelzebub aus. Kennt ihr das? Ihr tut etwas aus guter Absicht. Ein anderer weiß ganz genau, aus welchem Grund er das macht. Ein Grund, von dem ihr selber noch gar nichts wusstet. Und das kann ebenso gehen. Jakob war in Bedrängnis, so wie wir alle bedrängnisvolle Situationen kennen. Hat sich Jakob aus göttlicher Sicht gut verhalten? Das ist die Frage. Jesus erzählt mal von einem Mann, der in Bedrängnis kam. Es geht um einen Verwalter. Er habe den Besitz seines Herrn verschleudert und kann nun nicht mehr Verwalter sein. Und jetzt fängt er an, den Schuldnern seines Herrn ihre Schulden zu reduzieren, um sich so Freunde zu machen für die Zeit, in der er ohne Arbeit sein wird und sie ihn in ihre Häuser aufnehmen. Ihr kennt diese Geschichte. Andererseits mit unserer Art von Rechtsvorstellung könnte man eigentlich bei diesem Gedanken fast lachen, denn wie kann es gut sein, mit fremdem Gut so etwas zu machen? Aber interessant, es ist Jesus scheinbar egal. Er zieht die Schlussfolgerung und sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es mit ihm zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wie ist jetzt das, was Jakob gemacht hat, zu beurteilen? Seine Bereitschaft, mit einem Großteil seines in 20 Jahren mühsam erworbenen Besitzes seinen feindlich gesinnten Bruder zum Freund zu machen, ist durchaus im Sinne Jesu. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Auch wenn man sich mit Geld keine Freundschaft erkaufen kann, soll man bedenken, dass die Freundschaft bei Geld besonders dann aufhört, wenn man es selbst liebt, daran hängt und nicht gern gibt. Später, als Esau die Herden des ganzen Viehs sieht, die Jakob für ihn als Geschenk bereitet hat, sagt Esau, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Für jemanden, der nicht gerne gibt, wäre das eigentlich die Gelegenheit gewesen. Aber was sagt Jakob? Ach nein, habe ich Gnade vor dir gefunden, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Und du hast mich fröhlich angesehen, freundlich. Nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugebracht habe. Denn Gott hat sie mir beschert und ich habe von allem genug. Und dann heißt es, so nötigte er ihn, dass er sie nahm. Wenn nur dieser Satz nicht da stünde, aber er steht da. Und jemanden zu nötigen, gegen seinen Willen etwas zu tun, das ist ja auch wieder nicht gut. Jetzt möchte ich aber gern von Jakob etwas lernen für mein eigenes Leben. Soll ich von Jakob lernen, was nicht gut ist? Wie ist dieses Nötigen eigentlich zu verstehen? Einst hat Esau sich fest vorgenommen, seinen Bruder zu töten. Man sollte nun nicht denken, dass allein die Zeit vergessen lässt. Solange Verletzungen nicht bereinigt sind, kommen sie immer wieder hoch. Und dessen war sich Jakob in Bezug auf seinen Bruder Esau mit Sicherheit bewusst. Jetzt aber war der Moment der Bereinigung gekommen. Wenn er jetzt die Gelegenheit verstreichen ließe, dann würde es nie Frieden geben. Wenn man erkennt, dass man eine schwierige Sache bereinigen kann, dann sollte einem nichts zu viel sein und man sollte sich durch nichts und niemanden davon abbringen lassen. Hebräer 12,14 fordert uns auf, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagt dem Frieden nach. So einfach ist der Frieden nämlich nicht zu haben. Man sollte nie denken, dass Friede immer mit schönen Worten oder Rechthaberei zu erreichen wäre. Auch zu meinen, man könne den Frieden immer zum Nulltarif haben, ist ein Irrtum. Diesem Irrtum wollte Jakob nicht verfallen. Hätte Jakob die Geschenke doch behalten, dann wäre die Geschichte für Esau nicht bereinigt gewesen. Und darum ist Jakob uns in diesem Verhalten auch ein großes Vorbild. Als Esau nun sah, wie ernst Jakob es mit seinem Geschenk meint, dann nahm er das Geschenk an. Jetzt ist die Überlegung interessant, wie geht es denn weiter mit Esau und Jakob? Esau hatte nie mehr etwas gegen seinen Bruder Jakob zu sagen. 3 Kapitel später berichtet die Bibel sogar, dass Esau mit seiner ganzen Familie, mit seinem Hab und Gut, seinem Bruder Jakob Platz gemacht hat, weil das Land nicht alle zu ernähren vermochte. Kein Wort mehr von Vergeltung und Streitereien. 580 Tiere. Er hat den Frieden nicht erkauft, aber es war ihm nicht zu viel. Jakob war ein Mensch, der menschliche Züge an sich hatte, so wie wir alle. Wenn wir stets damit beschäftigt sind, unsere menschlichen Züge zu verurteilen und uns deswegen gegenseitig zu richten, dann kann es leicht passieren, dass wir das Gute auch Böse nennen. Was ich meine, versuche ich an einem weiteren Beispiel deutlich zu machen von Paulus. Paulus wurde in Jerusalem gefangen genommen. Als er nun vor dem Hohen Rat stand, bekannte er, er habe sein Leben mit gutem Gewissen geführt vor Gott, bis auf diesen Tag. Der hohe Priester Hananias befahl nun denen, die um ihn her standen, Paulus auf den Mund zu schlagen. Wir wissen nun, dass Jesus sagt, wenn ich einen auf die eine Wange schlägt, halt ihm die andere auch hin. Das würden wir eigentlich jetzt von Paulus erwarten, dass er das tut. Ich denke, wenn die biblischen Geschichten christliche Leute ausgedacht hätten, dann stünde so etwas jetzt auch da. Aber Paulus hat so reagiert. Er sprach zu dem hohen Priester: Gott wird dich schlagen, du gedünchte Wand. Sitzt du da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz? Als die dabei standen, sprachen: Schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach: Liebe Brüder, ich wusste nicht, dass es der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben: Dem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Ähnliches übrigens findet man bei Paulus auch an anderen Stellen in der Bibel. Manche Glaubensschwester kann mit Paulus bis heute nicht viel anfangen. Ja, gegen Paulus könnte man so manches anführen, so wie man jede von uns so manche ungute Reaktion vorhalten kann. Doch bevor man jetzt richtet, sollte man fragen: Wird Gott auch richten? Richtet Gott auch? Tatsächlich hat Jesus in der kommenden Nacht zu Paulus geredet. Aber interessanterweise keinerlei Ermahnung wegen unfreundlichen oder respektlosen Verhaltens. Jesus sprach: Sei getrost, denn so wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst. Das heißt, so wie Paulus das gemacht hat, so war er für Jesus auch in Rom brauchbar. So wie wenn ein Chef seinem Arbeiter sagt: Mach das und das, er hat die Arbeit erledigt, er sieht die Arbeit an und sagt: Gut, jetzt kannst du dahin gehen, machst dort genauso. Ja. Ist vielleicht unsere Vorstellung von Freundlichkeit eine andere, als ich es in der Bibel finde? Immer lächeln, immer freundlich, immer nett. Dem anderen ja nicht sagen, was ihm vielleicht nicht gefällt. Das ist aber so ähnlich, wie wenn man einen Computer hat und nimmt nie ein Update vor. Irgendwann läuft etwas daneben. Die ganze Bibel ist voll mit Geschichten und Dingen, bei denen es um die Frage geht: Was ist vor Gott gut, was ist vor Gott böse? Ist es zu viel, wenn ich jetzt sage, ob etwas gut oder böse ist, das muss geistlich beurteilt werden? Was meine ich damit? Paulus schreibt im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 13 und 14: Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Aus der Sicht des zu Hause gebliebenen Sohnes war es töricht, dass der Vater das gemästete Kalb für seinen Bruder geschlachtet hat. Aber aus göttlicher Sicht ist es gut, sich über Heimkehrer entsprechend zu freuen. Aus der Sicht Marthas war es nicht gut, dass Maria sie allein arbeiten lässt. Aber aus der Sicht Jesu war es gut, dass Maria sich Zeit genommen hat, ihm zuzuhören. Für die Arbeiter, die den ganzen Tag im Weinberg gearbeitet haben, war es nicht gut, dass sie am Ende den gleichen Lohn erhalten haben wie die, die eine Stunde gearbeitet haben. Aber aus göttlicher Sicht ist es offensichtlich gut, Bedürftigen Freude zu machen. Es muss geistlich beurteilt werden. Aus Bitterkeit, Ärger, Neid, Eifersucht, Leichtfertigkeit, Überheblichkeit und so weiter, Urteile über Gut oder Böse zu fällen, geht leicht daneben. Ich frage jetzt nicht in die Gemeinde, ob jemand hier ist, der noch nie etwas oder jemanden falsch beurteilt hat. Aber ich frage, ob man es dann auch zugegeben hat. Echte Reue und Umkehr sind nämlich, denke ich, sehr selten. Jeremia Kapitel 13, Vers 23: Kann etwa ein Moor seine Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr an das Böse gewöhnt seid. Wenn wir so fest und sicher von unserer Meinung über den anderen überzeugt sind und wenn uns keine Not anderer von unseren Zielen und Wünschen abbringt, wie soll dann das, was wir tun, gut sein? Wer Böses tut, gewöhnt sich so daran, dass er es vom Bösen nicht mehr unterscheiden kann. Wer sich in einem schlecht durchlüfteten Zimmer einige Zeit aufhält, der merkt die schlechte Luft weniger als der, der gerade von draußen reinkommt. Denn sein Geruchssinn ist noch frisch. Nur wenn wir die göttlichen Worte gebrauchen, dann bleiben unsere Sinne auch frisch. Und als Schlusssatz dazu: Feste Speise ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch der göttlichen Worte geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Möge uns Gott dazu den innigsten Wunsch und das Gelingen geben. Amen.